Liebe Frau Dr. Menge, wir wollen heute über die Diagnostik von Weichgewebesarkomen sprechen. Und das ist natürlich so, dass bevor der Patient überhaupt bei Ihnen aufschlägt, müssen die ja erstmal so mal durch diverse andere Ärzte durchgelaufen sein, der dann den Verdacht hat, die überhaupt ins Krankenhaus zu schicken. Genau, also welche Symptome sind es denn, die einen Patienten, einen Menschen, einen Arzt, Hausarzt, Facharzt eventuell hellhörig werden lassen sollten? Das könnte ein Weichgewebesarkom sein.
Nun, das ist insofern ein bisschen schwierig, weil Sarkome ja überall im Körper auftreten können. Und je nachdem, wo sie auftreten, können sie eben auch unterschiedliche Symptome machen. Die häufigsten Stellen, wo die Sarkome auftreten, sind die Extremitäten, also Arme und auch die Beine. Wenn die Sarkome dort auftreten, dann merken die Patienten in der Regel eine Schwellung, meistens gar keine Schmerzen damit vergesellschaftet, und diese Schwellung wächst meistens. Manchmal, wenn die im tiefen Gewebe gelegen sind, dann kann es aber auch sein, dass man gar keine Schwellung primär merkt, sondern einfach nur, dass der gesamte Beinumfang dann größer wird und man zum Beispiel nur merkt, dass das Hosenbein ein bisschen enger wird.
Okay.
Wenn die Sarkome im Bauchraum auftreten, dann machen die auch gar keine Symptome. Also dann merkt der Patient vielleicht, mein Hosenbund wird enger oder den Gürtel muss ich weiter schnallen, aber dabei habe ich gar nicht viel mehr gegessen. Der Bauchumfang wird irgendwie so ein bisschen mehr, aber dass er andere Symptome hat, meistens gar nicht. Also das, was wir nur bei anderen Tumoren manchmal haben, diese Warnsymptome, also dieses Fieber, 38 Grad, Nachtschweiß, Gewichtsverlust, das haben wir bei den Sarkomen extrem selten.
Ach, das ist auch
okay. Manchmal haben die eben so Druckgefühl auf dem Bauch oder es gehen eben zum Arzt, weil sie wegen einer ganz anderen Untersuchung und das ist auch Zufallsbefund. Also deshalb ist es ganz schwierig zu sagen, so ein typisches Symptom für einen Sarkom gibt es da ja so nicht.
Das macht es natürlich umso schwieriger, ne? Das ist ja auch wahrscheinlich genau das Problem, nachdem die Sarkome sowieso so selten sind oder Weichgewebesarkome so selten sind, dass dann ja auch Patienten, wie aber auch eben, ich sag mal, unterschiedlichste Ärzte da so gar nicht auf die Idee kommen, ne? Deswegen, wir haben das ja auch schon gesprochen, es gibt ja wirklich ganz unterschiedliche Ärzte, die dann konfrontiert werden mit einer Frage von einem Patienten, der sagt, ich habe Beschwerden X, Y und Z. Was sind denn das, was können das alles für Ärzte sein, die da eventuell mit einem Sarkom konfrontiert werden, der im ersten Schritt?
Prinzipiell natürlich ganz viele, aber eigentlich ist ja doch der Hausarzt so der Erste, der als Ansprechhaft, ne? Und es gibt schon so bestimmte Warnsymptome, die den Hausarzt vielleicht auch wachrütteln sollten. Aber das Problem ist natürlich auch, Sarkome sind ja sehr, sehr selten. Und auch Hausarzt sieht vielleicht in seinem tätigen Leben vielleicht nur 1 bis 2 Sarkome überhaupt. Das heißt, auch daran zu denken,
in seinem kompletten Berufsleben.
Daran eben dann zu denken, ist natürlich super schwierig.
Ja, ja, klar.
Die Engländer haben also einen Aufruf gestartet, wo sie gesagt haben, alles, was größer als 4 Zentimeter ist, was wächst, was tief gelegen ist, also sich auch nicht so schön verschieben lässt zum Beispiel, und vielleicht auch das, was Schmerzen verursacht, muss aber lange nicht immer sein. Das sind so Warnsymptome, wo man hellhörig sein sollte und dann auch mal an ein Sarkom denken sollte. Die haben zum Beispiel damals so Golfball verschickt mit einem Aufschrieb drauf, das könnte das vielleicht ein Sarkom sein. Man, dass der Golfball ist so ungefähr 4 Zentimeter, ein bisschen größer, und daran könnte einen vielleicht daran erinnern. Das sind so die Warnzeichen, die einen den ersten Arzt, der diesen Patienten vielleicht so ein bisschen wachrütteln könnte. Also es ist natürlich wahnsinnig schwierig, daran zu denken. Und das bewirkt dann auch, dass die Diagnose auch so schwer gestellt wird.
Ich habe mal ein bisschen mit so Patienten gesprochen. Und die haben ja dann wirklich alles Mögliche aufgezählt. Also Hausärzte, aber Orthopäden oftmals anscheinend auch, weil dann halt irgendwie irgendwelche Beine, genau. Probleme ist. Haut anscheinend? Was gibt es denn da an der Haut eventuell, was da auftritt?
Das kann mal einfach diese Stellung sein, dass man sagt, auch gerade so diese, es gibt ja die meisten Weichgewebetumore sind ja echt gutartig, wie so ein Lymphom. Man denkt dann ja, das ist jetzt so irgendwas Weiches, was sich gut verschieben lässt, und das kann ja häufig auch ein Lymphom sein. Und das sind auch zum Beispiel Hautärzte. Können aber auch manchmal Rötungen sein.
Kurz einzuwerfen, Lymphom ist ja so aus so Fettgewebe, ne?
Genau.
So quasi unter der Haut, über den Muskel, so Fettgewebe.
Meistens weit, gut abgrenzt, bei Blumen verschieblich. Und Das sehen auch die Hauptärzte. Mhm. Ja. Mhm. Aber es kann auch mal eine Rötung darüber sein oder ganz unterschiedlich präsentieren. Mhm. Ja. Und wenn sie dann für die Patienten zum Hausarzt gehen, der macht natürlich erst eine Blutabnahme, macht ja auch meist. Also im besten Fall untersucht er natürlich erst den Patienten, ja, was er machen sollte, tastet das und dann wird ja mal wieder Blutabnahmen gemacht. Aber das Gemeine ist, da findet man halt auch häufig keine eindeutigen Zeichen von Sarkom.
Ah, na.
Also auch die Blutwerte stimmen normalerweise komplett überein.
Okay.
Also es ist gar nichts, was da auch nicht zeigt. Es gibt auch keine Tumormarke, die es zum Beispiel für andere Tumore teilweise gibt. Mhm. Ja. Aber sowas gibt es für Sarkom auch nicht. Also bei Sarkom muss man wirklich darauf achten, da habe ich was, was wächst, was eine gewisse Größe hat. Und man kann auch manchmal, wenn man, um diese Größe zu dokumentieren, weil das ist ja auch so etwas Subjektives. Dann haben wir manche Patienten, die ganz schaukern und gesagt haben, sie legen ein Lineal einfach neben dieser Stellung, die sie bemerkt haben. Wir warten innerhalb von 2 Wochen zum Beispiel nochmal eine Kontrolle, auch wieder ein Lineal. Ah. Nur daran kann man natürlich dokumentieren, das wächst oder das wächst nicht. Dann müsst ihr das aus diesem subjektiven Gefühl raus und dann eben auch dem Hausarzt sagen, hier wächst was, bitte handeln.
Und wenn es nach innen wächst, lohnt es sich dann eventuell die Gliedmaßen zu vergleichen, also was ich als linke Oberschenkel mit dem rechten zu vergleichen?
Ja, klar. Mhm. Aber das kann natürlich auch wieder individuell sein. Ja, aber dann kann man ja einen Zentimetermaßen und rumlegen und nach 2, 3 Wochen nochmal neu messen und sagen, da tut sich aber was. Und dann hat man eben es schon objektiviert und kann damit irgendwie auch besser arbeiten.
Das wäre auch das ein Tipp, was man auch den Hausärzten mitgeben könnte, das einfach mal zu machen.
Mhm. Ja. Also gerade auch diese bekannte Moment, diese Fotodokumentation, das ist was, was auch wirklich sehr effektiv ist.
Okay. Mhm. Jetzt hat man ja gesagt, es dauert immer eine gewisse Weile, bis dann die Patienten hier bei Ihnen aufschlagen. Von welcher Sorte von Arzt werden denn im Allgemeinen die Patienten denn hierher geschickt in das Sarkomzentrum, dass sie dann hier weiter untersucht werden?
Auch die ganze Bandbreite letztlich. Also zum einen sind das wirklich die Hausärzte, die das feststellen, die dann häufig schon auch weiterdenken und sagen, ja, wir machen jetzt auch gleich schon eine weitere Bildgebung. Vielleicht hat der einen Ultraschall gemacht, sieht da auch schon einen Tumor, den man nicht richtig einordnen kann, der ihm vielleicht nicht gefällt, so, der auch durchblutet ist, im Gegensatz zu einem Hämatom nach einem Anstoßen oder so etwas. Und dann wird häufig schon eine Diagnostik veranlasst von den Hausärzten, was uns auch sehr hilft, weil wir dann nicht erst da anfangen müssen, weil die Termine ja auch nicht so schnell zu kriegen
sind.
Und dann sieht man häufig im MRT eben schon, und da steht dann der Befund Weichgewebe, Raumforderung oder sowas. Und dann mit diesen kommen die Patienten häufig von den Hausärzten, aber eben auch von Orthopäden oder teilweise auch von Internisten, von Magen-Darm-Spezialisten, wer es halt gerade im Bauchraum ist, oder von Gynäkologen. Aber Tatsache vor allem auch Hausärzte.
Hausärzte.
Also als erste Ansprechpartner der Patienten sind, ja.
Ja. Mhm. Also hätte ich jetzt persönlich auch nochmal sozusagen den Wunsch, dass Hausärzte sich auch mal trauen, Ultraschall auf die Extremitäten draufzuhalten. Weil ich glaube, das ist etwas, das Hausärzte natürlicherweise nicht tun, weil sie irgendwie immer denken, sie müssen mit Ultraschall die Organe angucken. Aber ich glaube, wenn da ein Tumor drin ist, dann sieht man den durchaus auch auf dem Ultraschall, oder?
Sieht man auch. Man muss es ja nicht einordnen, aber man kann so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen oder halt auch das zum Ausmessen. Wenn der Hausarzt den Patienten gut kennt und sagt, das ist aber neu, was du hast, dann ist es ja was anderes. Aber wenn der Patient den Hausarzt nicht gut kennt und sagt, ah, das ist jetzt schon mal, dann sagt er, weiß ich nicht genau. Und dann einfach, es ist immer ganz wichtig, finde ich, zu objektivieren und nicht immer überhaupt, nicht dann auf dieses Gefühl zu achten, auf
das Bauchgefühl.
Ja. Das ist super, ganz wichtig, das Bauchgefühl, aber gerade bei sowas hilft einfach manchmal auch das schnöde ausmessen und sagen, so ist es jetzt, in 2 Wochen ist es so.
Ja, perfekt, wunderbar. Genau, jetzt hatten Sie ja schon so kurz einen Einwurf gemacht. Das heißt, die Bildgebung ist ja dann oftmals der entscheidende nächste Schritt, ne? Und da wird typischerweise eine Kernspintomographie gemacht, ja?
So ein bisschen abhängig davon, wo der Tumor letztlich normalisiert ist. Also wenn der an den Hiebmaßen ist, dann ist das MRT schon führend, weil man da halt einfach besser abgrenzen kann, oder die Strukturen besser auseinander abgrenzen kann. Da kann man den Tumor besser vom Muskelgewebe, aber auch von den umliegenden Bahnen abgrenzen, also sprich von Blutgefäßen oder Nerven. Das ist im MRT sehr gut. Im Bauchraum wird auch zunehmend das MRT gemacht. Mhm. Ist allerdings auch da immer noch so eine Frage, wann bekomme ich einen Termin? Weil MRTs einfach weniger weit gestreut sind als die CTs und die Termine dauern lang. Deshalb ist auch da, gerade im Bauchraum, ist das CT häufig noch führend in der primären Diagnostik. Und alles, was so im Brustraum ist, da ist das CT meistens noch führend.
Okay. Also MRT heißt ja Magnetresonanztomographie. Und ich weiß nicht, also ich glaube, heutzutage müssen da viele Menschen das schon aus irgendwelchen anderen Gründen gemacht haben. Vielleicht sagen wir noch ein paar Worte dazu. Das ist so eine Röhre, eine lange Röhre, wo man dann da reinliegt. Und ich glaube, etwas, was für Patienten ziemlich unangenehm ist, ist laut. Mhm. Und das heißt, da wäre sozusagen ein Hinweis, also erstmal, also meine persönliche Vorgehensweise, wenn man reinfährt in die Röhre, einfach die Augen zumachen. Weil sie sehr interessant, sehr, also ich muss sagen, ich finde es tatsächlich sehr so, boah, das
und ist. Und erst wieder aufmacht, wenn man wieder raus
ist. Wenn man wieder draußen ist, genau. Und falls die Leute, die einem da helfen, die Assistenten da, das vergessen, unbedingt einen Gehörschutz hat. Dass man das auch auf jeden Fall dann die Ohren schützt, weil ich glaube, das hat wirklich dieses Geklopfe. Muss auch nicht, ich weiß gar nicht genau, warum das ist, aber das ist ja richtig laut und ich finde es auch irgendwie unangenehm und es dauert auch eine Weile, ne? Bis man das dann gemacht hat, halbe Stunde
mindestens. Ja, schon. Genau, mir hat immer was man abgrenzen muss, genau. Genau, das, was Sie gesagt haben, das Enge, das ist ja, aber es gibt inzwischen ja auch offene MRTs, aber gerade das Enge, und wenn man etwas voluminöser vom Körperbau her ist, dann ist das wirklich eng. Und dann, das wundert immer noch wirklich, wie gut die Patienten das durchhalten. Mhm. Es ist ganz nah am Kopf, es ist ganz nah, man kann sich schlecht bewegen. Genau, das dauert die Zeit, es ist laut und ihr Tipp, Augen zu und durch, das ist genau das, was ich sehe im Moment. Genau, und wirklich die Augen erst wieder aufmachen und sie ganz fest sagen, ich mache die Augen erst wieder auf, wenn ich wieder rausfahre, weil sonst geht man das schon ein
Gefühl. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man muss, also das ist sozusagen das ist unser Tipps und Tricks an die Patienten, und ich glaube aber umgekehrt auch zu sagen, man hat ja immer diese Klingel in der Hand.
Genau.
Und wenn man jetzt wirklich sagt, nee, und jetzt halte ich es aber echt nicht mehr aus, da kann man ja klingeln, dann wird man auch rausgefahren und so weiter und so fort.
Und manche MRTs machen es auch, dass sie eine Beruhigungstablette vorher geben.
Ah, okay.
Auch manche. Aber es lohnt sich am Leben, weil das durchzuhalten.
Ja.
Weil das Endergebnis von einem MRT, wenn man sich wie schön gestochen scharf, man auch die unterschiedlichen Übenschichten dann wirklich beurteilen kann, das ist wirklich wert.
Mhm.
Das ist natürlich auch noch eine Sache, man muss durchfliegen.
Ja, richtig.
Das ist auch noch eine Sache, die weil sonst haben wir diese verschobenen Bilder, was es auch schwierig macht. Aber wenn man das alles schafft, dann ist es wirklich wert.
Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den wir auch noch kurz besprechen sollten, sind die Kontrastmittel. Die sind ja wichtig, um halt, weil im Körper ist ja irgendwie so alles voll, es sind ja lauter Strukturen da und man möchte ja sozusagen eine Struktur von einer anderen Struktur deutlich trennen können. Ne? Und deswegen werden diese Kontrastmittel, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie sie funktionieren, die werden auf jeden Fall in die Blutbahn injiziert. Ne? Es gibt Patienten, die sich da teilweise ein bisschen Sorge machen über das, dass es gesundheitsschädlich sein könnte.
Das kommt immer wieder die Frage auf, aber da ist wirklich der Mehrwert, den wir von dem Kontrastmittel haben, ist wirklich eindeutig. Und das vor allem in der ersten Diagnostik. Und dann kann man auch immer mal das Gespräch mit den Radiologen führen, ob sie wirklich jedes Mal ein Kontrastmittel brauchen. Mhm. Aber wenn man weiß, wonach man sucht und den Fokus darauf richten kann, dann ist es einfacher, als wenn man so die erste Aufnahme hat und überhaupt erstmal schauen muss, wonach suche ich denn und wo liegt der Tumor und wie liegt der Tumor. Und deshalb ist gerade also beim allerersten CT unten letztlich vorhanden, in dem Fall auch das MRT da ist, das war fast mir ganz wichtig.
Mhm. Genau, weil nämlich das Resultat davon, wo der Tumor ist, wie groß ist und so weiter, das wird wirklich essentieller ein Teil der Diagnostik ist.
Genau, und vor allem, dass alles am Anfang zugehört, das ist ganz wichtig.
Mhm.
Was auch noch ist, wenn das Kontrastmittel einläuft in den Körper, dann wird es warm.
Oh ja, stimmt, das ist so ein komisches Gefühl. Ja, stimmt, so ein komisches Gefühl.
Ja, genau. Man kann auch, wenn man eine Röhre, die das einläuft und warm wird, dann bekommt man auch Angst.
Gut, es ist gut, das vorher zu wissen, weil dann weiß man Bescheid, dann regt man sich nicht auf. Ja, genau, wunderbar. Dann gibt es eben diese CT oder auch Computertomographie und die läuft ja eben mit Röntgenstrahlen.
Ne?
Ja. Also sozusagen das Bildgeben an sich finde ich persönlich angenehmer, weil das ja eine relativ offene, schmale Röhre ist, die auch sehr schnell funktioniert. Ne? Das ist ja, oder?
Ja, das ist schön. Genau, man liegt ja auf dem Tisch, wird rein und rausgefahren und
dann ist fertig.
Schon fertig, genau.
Aber der Nachteil ist halt die Bestrahlung. Hm?
Genau, es ist eine Strahlenbelastung. Mhm. Deshalb wird es ja auch versucht, immer weiter runterzufahren. Nur Strahlenbelastung her, man hat schon diese sogenannten Low-Dose-CT, die man gerne auch in Verlaufsdiagnostik macht. Beim Lungenkrebs ist es ja auch so, dass man beim Screening auf Lungenkrebs, bei Hautkrebs ist es ja zwischen auch, dass man diese Low-Dose-CT mit ganz niedriger Strahlenbelastung einsetzt. Aber für die erste Untersuchung ist ein richtiges CT mit Kontrastmittel, wenn dann die Fragestellung hat, habe ich hier zum Beispiel eine Absiedlung in der Lunge oder wie auch immer, ist das absolut mehr wichtiger als in dem Fall die Strahlenbelastung im Moment. Alles, was man im Nachhinein macht, wie man im Nachhinein, zum Beispiel die Nachsorge macht, wenn man die Tumorerkrankung überstanden hat. Das kann man dann alles diskutieren, aber gerade ganz am Anfang der Diagnose sollten diese Untersuchungen einfach optimal sein, um einfach ein optimales Bild von den Patienten zu haben.
Und was kommt denn schon heraus? Also ich sag mal, jetzt hat man die Bilder, die sind alle so schön geschnitten, das heißt man hat ja wirklich diese ganzen Ebenen, die man da in dem Körper sehen kann. Was ist denn eigentlich das Resultat? Kann man dann schon sagen, gut oder bösartig, oder ist das auf der Basis noch nicht möglich?
Also die Radiologie ist ja inzwischen schon sehr weit und kann schon Abschätzungen abgeben. Also häufig können die uns schon sagen, ja, Tumorverdacht auf einen bösartigen Weichgewebetumor. Das können die anhand von verschiedenen Gewichtungen und Einstellungen, können die das schon vergleichen mit gutartigen Tumoren und Durchblutung und so weiter. Da können die schon eine Gewichtung abgeben und schon den Verdacht äußern. Aber es ist einfach der Verdacht.
Ja.
Und das kann letztlich nicht die endgültige Diagnose stellen.
Genau. Wie geht es dann weiter nach der Feldhebung? Was sind dann die nächsten Schritte?
Im idealen Fall würde sich der Patient sozusagen nach der Bildgebung, spätestens ist es dann in einem spezialisierten Zentrum vorstellen.
Genau, ganz wichtiger Punkt.
Ja, alles. Genau. Und bevor ich weitergehe, die was. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil jetzt kommt es halt nochmal darauf an, dass man einfach, dass die Weichen gestellt werden. Mhm. Ja? Wir müssen einfach Link schon mal einen Namen geben können, weil ohne dass wir genau wissen, worüber wir reden, können wir keine optimale Therapie planen und wir können letztlich auch alle weiteren Schritte hängen davon ab.
Ja. Ja.
Und deshalb ist halt dieser Schritt ganz wichtig, denn man braucht einfach Feingewebe von dem Tumor, man braucht eine Probe von dem Tumor, die man dann aufarbeiten kann und jetzt muss geplant werden, wie man an diese Probe kommt.
Also ich versuche es mal so kurz auf Deutsch, das heißt, also ist halt etwas im Körper drin und man möchte, um dann wirklich genau zu wissen, was das ist, muss man ein Stückchen davon rausnehmen. Also das macht man mit Feingewebe. Ja. Man nimmt ein kleines Stückchen davon raus.
Genau, man braucht einfach irgendwie eine kleine Probe von den Zellen, die diesen Tumor ausmachen oder von dem gesamten Gewebe eigentlich, die diesen Tumor ausmachen, um das dann verlässlich untersuchen zu können und dann auch eine optimale weitere Planung vorantreiben zu können und eben erstmal überhaupt die Diagnose wirklich zu untermauern, die das MRT zum Beispiel als Verdacht geäußert hat.
Ja.
Genau, und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, diese Probe zu gewinnen. Am wenigsten belastend ist eigentlich, die Ultraschall- oder CT-gescheite Stanzbiopsie.
Also Biopsie ist jetzt also einmal der Begriff, mit dem man dann meint, dass man eben ein bisschen Gewebe da hat.
Genau.
Okay.
Genau.
Und Stanzbiopsie heißt was?
Das bedeutet, dass man eben so einen bestimmten Apparat hat, so einen Ultraschall oder einen CT, schaut, wo will man genau hin, weil das ist eben auch wichtig bei den Tumoren. Tumore sind ja nicht so ein Gebilde, was überall gleich ist, sondern das hat mal Stellen, wo mehr Zellen sind, mal hat Stellen, wo irgendwie es zerfällt, mal sind auch Hohlräume da drin. Das heißt, man muss ja gucken, wo nimmt man die Probe aus.
Okay.
Idealerweise plant man das entweder anhand der vorliegenden Bildgebung, also ein CT oder MRT, oder eben anhand vom Ultraschall, wo genau gehe ich hin.
Ja.
Weil man möchte ja die Stelle auch haben bei dem Tumor, die letztlich am bösartigsten ist, wenn sich letztlich aufstellt, dass es ein bösartiger Tumor ist.
Okay.
Und da guckt man eben, wo sind die meisten Zellen angesiedelt und wo ist die Blutung und wie auch immer. Da gibt es verschiedene Kriterien, dass man das dann eben so plant, dass man genau aus dieser Stelle dann auch die Probe nimmt.
Also eigentlich ist dann sehr offensichtlich, dass man versuchen möchte, so wenig Verletzungen wie möglich zu machen. Und deswegen geht man wirklich so ein dünnen Röhrchen dahin, ne? Wir haben ja auch ein Bild dazu. Also sieht eigentlich fast ein bisschen aus wie eine Spritze, aber so anders.
Ja, genau. Da gibt es verschiedene Systeme, aber am etabliertesten ist inzwischen ein System, wo wirklich zuerst die Nadel rausschießt und dann darüber dann wieder eine Hülle sozusagen drüber geschossen wird und man dann wirklich so einen Zylinder gewinnt von aus der Stelle, die am aussagekräftigsten ist, idealerweise. Und das halt alles ohne dem Patienten möglichst weh zu tun und möglichst ohne andere Dinge zu verletzen. Und deshalb macht man das eben gesteuert, entweder CT oder man wird wahrscheinlich gesteuert, je nachdem, was auch liegt.
Und das heißt, da hat man nachher, also wie muss man sich das denn vorstellen, das ist wirklich wie so ein kleines Würmchen.
Genau. Dann hat man so ein Würmchen, man versucht drei bis vier solche schönen Würmchen zu bekommen. Die guckt man sich dann auch an, ob die wirklich auch kompakt sind oder ob vielleicht doch über vielleicht so ein matschiges Gewebe nur da ist oder wie auch immer. Ja. Aber dann kann man sich das angucken und sagen, ja, die sind schöne Zylinder, die können wir auch in die Hadoloid so weiter Untersuchung schicken. Und dann guckt man natürlich nochmal nach, ob keine Nachblutung da ist oder wie auch immer. Und das wird natürlich alles auch vorher betäubt, dass es nicht
geht. Das ist natürlich
auch vorher. Und dann, dann wird es letztlich dieses gewonnene Gewebe kann dann in der Pathologie weiter aufgearbeitet werden.
Also jetzt hat man gesagt, da kommen halt diese Würmchen raus bei der Schanzbiopsie, aber ich glaube, manchmal haben dann die Patienten doch auch Angst, dass wenn man dieses, man muss das Gerät dann ja auch wieder rausziehen. Ne? Und jetzt ist man vorher im Tumor drin gewesen, dann zieht man das wieder raus, dass dann quasi in den Kanal hinein dann vielleicht doch so Tumorzellen hineingeschleppt werden, die dann vielleicht dann eben zu einem weiteren Wachstum am anderen Ort dann führen könnte. Ne?
Ja, das ist eine häufige Angst von den Patienten. Und natürlich ist es nicht 100% auszuschließen, aber von der Datenlage her ist das wirklich sehr, sehr gering. Mhm. Also im ganz niedrigen, einstelligen Prozentsatz, wenn überhaupt. Mhm. Außerdem ist halt das auch das nochmal wichtig, dass so eine Biopsie möglichst in Rücksprache mit dem Chirurgen gemacht wird, weil normalerweise, wenn man dann doch irgendwann Richtung Operation denkt von dem Weichgewebetumor, dann wird auch dieser Kanal, wo man durchgegangen ist, mit hinausgenommen. Also dass es in der Operation letztlich dann auch dieses Gewebe, was möglicherweise kontaminiert sein könnte, dass das aber auch mit rausgenommen wird. Mhm. Und auch das ist eben auch in dieser Planung so wichtig, dass man halt das alles schon vorher berücksichtigt und dass das möglichst halt auch in Rücksprache mit dem Chirurgen passiert oder dass man zumindest dem Chirurgen auch später sagen kann, ich bin hier durchgegangen und nimm dieses Gewebe bitte noch mit.
Ah ja, eigentlich. Das ist natürlich gut zu wissen, dass das so gemacht wird.
In der Pathologie, also da sind dann die Experten, die sich dann eben diese Zellen anschauen und dann aber wirklich visuell, ne? Das heißt, die gucken das visuell an? Oder
genau, der erste Eindruck ist dann erst, die gucken durchs Mikroskop und gucken sich an, was habe ich hier denn überhaupt für mich. Zu welchem Gewebe gehört das wohl, was ich hier habe? Und dann machen sie viele weitere Schritte. Mhm. Sie färben das Material, aber müssen vielleicht auch noch weitere Untersuchungen machen. Man kann inzwischen ja auch die Tumoren oder die Zellen genetisch dann untersuchen, was hat man da für Veränderungen. Und dann müssen wir alle diese kleinen Hinweise zusammenzählen und dass zum Schluss eben sie uns sagen können, ja, es ist ein Weichgewebetumor, es ist ein bösartiger Weichgewebetumor und bitte idealerweise eben auch noch einkopieren können, weil es ja inzwischen über 100 verschiedene Sarkomtypen gibt und dann die eben auch teilweise unterschiedliche Behandlungen brauchen oder eben auch unterschiedliche letztlich auch Prognosen haben und deshalb ist halt ganz wichtig, dass die Pathologen zum einen uns sagen können, um welche Sarkom handelt es sich das, aber haben die Sarkom ja auch noch unterschiedliche bösartige Verhaltensweisen, also manche teilen sich ganz langsam, manche mehr, manche können mehr Potenzial Absiedlung zu setzen, also Metastase zu setzen, andere nicht. Und das muss man dann eben alles wirklich zusammenführen, damit man ein komplettes Bild dafür bekommt.
Mhm. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, wirklich das im Sarkomzentrum zu machen, weil das bestimmt eine ganz hohe Kunst ist, die wirklich nur von Experten überhaupt, der das nur kann, ne? Dass dann diese über 100 unterschiedliche Formen überhaupt zu wissen und zu erkennen. Ne?
Ja, gerade das ist das eine, was dann eben die Pathologen hat, die das kennen, weil man sollte auch seltene Dinge häufig gesehen haben, um das irgendwie gut einkopieren zu können. Mhm. Und auch selbst wenn das ein Zentrum nicht kann, dann wird die Probe noch an ein anderes Zentrum geschickt und dass sich auch zum Beispiel ein zweiter Pathologe sich das anguckt und dann eben schaut, worum handelt es sich.
Ja.
Und genau, letztlich ist das, was ein Zentrum ausmacht, ist da, dass man Menschen hat, die sich auf allen Ebenen eben mit dieser Erkrankung beschäftigt. Das sind einmal die Pathologen, dann aber auch die Chirurgen, die Strahlentherapeuten und die Onkologen und die dann eben zum Schluss sich alle zusammensetzen in einem sogenannten Tumorboard, in einem disziplinären Tumorboard und dann eben gemeinsam entscheiden können, wie das weitergeht. Mhm. Und je früher man eben in so ein Zentrum hineingeht, umso runder kann die Diagnose und letztlich auch für den Patienten wichtig, natürlich das Weichenziel und Weichen gestellt werden.
Also ich glaube, dann ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man, jetzt haben wir die ganze Zeit gesprochen von einem Tumor, ne? Aber es gibt ja schon auch Patienten, die eventuell schon Metastasen irgendwie haben. Das heißt, oder man weiß es halt nicht. Ne? Man weiß, dass ein Tumor da ist, man weiß nicht, ob die auch Metastasen da sind. Das heißt, es gibt ja nochmal eine zweite Runde, wo dann eben genau danach geschaut wird.
Ja, das ist dann, wenn die Diagnose wirklich, wenn die Diagnose steht. Und das ist halt auch nochmal etwas, was eine ganz schwierige Zeit ist. Vom Zeitpunkt der Entnahme von der Probe, bis die fertig ist, ist es eben, können da schon auch mal 10, 14 Tage vergehen, weil einfach bestimmte Färbemethoden gemacht werden müssen, die auch für jeden Tag gemacht werden und so weiter. Oder man muss es vielleicht wirklich nochmal wegschicken. Also das ist eine Zeit, die für die Kassenärzte sehr, sehr schwierig ist, weil das ist so die Wartezeit. Ja. Und manchmal kann man die aber auch füllen, indem man die Patienten auch so ein bisschen aus dem Passive heraus und in das Aktive und dem auf ihm sagt, okay, bitte kümmern Sie sich schon mal darum, dass Sie vielleicht schon mal Termine für eben für eine Bildgebung von der Lunge bekommen, weil die Sarkome, der Hauptabsiedlungsort für die Sarkome, für Metastase ist zum Beispiel die Lunge.
Okay.
Und da sind die Termine auch in der Regel nicht morgen. Dann kann der Patient sagen, kümmern Sie sich schon mal, dass Sie vielleicht das Termin-CT bekommen, damit wir dann, wenn es sich bestätigt, dass es auch Bösartiges ist, man auch eben möglichst zeitnah das drumherum schauen kann, ob Absiedlungen da sind und dann eben auch schneller in die Therapie hineinkommen kann und die Therapie planen kann. Und das sind so auch Möglichkeiten, um eben auch den Patienten wieder in die Handlungshandeln mit hineinzunehmen, indem man sagt, okay, das brauchen wir auf jeden Fall. Absagen kann man nur feste Termine. Darf man nicht laut sagen, aber es ist ja so. Ja. Und ja, wir früher nicht wissen, wohin, ob Absiedlungen da sind, umso besser können wir dann ja auch und schneller das alles planen für den Patienten.
Das heißt, wenn die Diagnose dann komplett ist, dann ist bekannt, ob es eben ein Weichgewebe-Sarkom ist, was für ein Typ das ist, wie bösartig da ist. Da gibt es anscheinend auch so Abstufungen oder was ich was. Und auch vor allen Dingen, ob es eben Absiedlungen sonst wo in der Lunge in erster Linie gibt. Das heißt, dann ist einfach wirklich klar, wie die Therapie verlaufen kann. Also quasi die Therapie leitet sich ab aus dem, was aus der Diagnose rausgekommen ist, oder wie?
So
wie
genau, ja. Genau. Wenn man das alles zusammen hat, dann kommt nochmal, dann ist idealerweise, dass dann spätestens eben dieses Board stattfindet, wo eben die ganzen Spezialisten, die sich viel mit dieser Tumorart beschäftigen, zusammensitzen, wenn man dann eben dann in diese Planung der Therapie hineingehen kann. Und da muss man dann eben abschätzen, was ist der erste Schritt, was ist der zweite Schritt. Und für all das ist es eben wichtig, dass man zum Beispiel nicht sofort operiert. Denn wenn da eine Stellung ist, dann ist ja eigentlich die erste Idee, da ist eine Stellung, das muss raus. Das macht mir Angst, das muss raus. Aber das ist oft nicht die beste Entscheidung. Wenn man dann zwar das los hat, aber vielleicht sich ja eine Therapie, die man voransetzen könnte, um zum Beispiel eine Operation besser zu machen oder den Tumor komplett auszuoperieren, weil man die ja dann im Zweifel nicht gemacht hat. Und da all das auch zu entscheiden, ob man eben eine Therapie zum Beispiel vor einer Operation setzen sollte, das kann man eben nur dann, wenn man halt alle Schritte vorher hat und alle kleinen Fusselteilchen zusammengesetzt hat, um dann eben ein rundes Wissensstand um alles hat, oder alle Informationen hat, um dann die optimale Therapie planen zu müssen. Und deshalb ist es so schade, wenn ganz schnell operiert wird. Aber das ist natürlich ganz verständlich, dass man das möchte, dass es raus möchte, aber es lohnt sich wirklich eben einfach diese Zeit zu investieren.
Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Menuk. Ich glaube, da haben wir jetzt wirklich einen sehr, sehr guten Überblick bekommen, wie die Diagnostik abläuft. Wir wollen ja dann auch nochmal wirklich in die einzelnen Weichgewebesarkome reingehen. Und wir werden dann in den folgenden Filmen auch da über die spezifische Diagnostik nochmal eingehen. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.